Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bohrmann und heute spreche ich mit Ulrike Kohl aus Hamburg. Ulrike ist ausgebildete Musicaldarstellerin und arbeitet als Hochzeits- und Eventsängerin. Zudem engagiert sie sich im Tierschutzverein Rettet das Huhn, der Legehennen aus Massentierhaltung herausholt und weitervermittelt. Aus der Arbeit in diesem Verein ist nun Ulrikes Song Rettet das Huhn entstanden. Im Backstage-Podcast sprechen wir einerseits über Bio-Eier, Hühnerhaltung, Veganismus und Konsum, aber auch über die Welt des Musicaltheaters und die Hoffnung, mit Musik etwas bewegen zu können.
Rettet das Huhn, 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 rettet das Huhn.
Hallo Uli, genau, hallo Ulrike.
Hallo.
Sehr schön, dich kennenzulernen. Bin ganz gespannt.
Ja, ich freue mich auch.
Du singst, seit du ein Kind bist und stehst auch auf der Bühne mit deiner Stimme, seit du ein Kind bist. Und hast ja auch eine Ausbildung gemacht an der Stage School in Hamburg.
Richtig.
Hattest auch Musical- und Theaterproduktionen dann, also Engagements in Musical- und Theaterproduktionen. Und arbeitest aber eben heute als Erzieherin und eben als Hochzeits- und Eventsängerin. Wie hast du deinen Weg gefunden von dieser Musical-Ausbildung hin jetzt zu dem, was du heute machst?
Ja, also ich habe tatsächlich mit 7 Jahren das erste Mal auf einer Bühne gestanden. Mhm. Habe eigentlich immer schon gesungen. Also ich habe als Kind schon vor dem Plattenspieler gesessen, mit den Plattencovern in der Hand mir da die Bilder geguckt und habe dann da stundenlang Musik gehört. Und auch immer schon mitgesungen. Meine Mama ist sehr musikalisch. Die hat damals schon im Karnevalsverein gesungen.
Mhm.
Meine ganze Familie war irgendwie im Karneval aktiv. Und ich wurde dann immer bei Oma und Opa geparkt am Wochenende und fand das ziemlich blöd. Und dann kam irgendwann der Tag, wo meine Mama mich dann einfach mitgenommen hat. Und dann haben wir zusammen im Duett gesungen. Und so hat das angefangen. Haben wir dann zweistimmig gesungen und ich bin neben ihr quasi mit den Jahren immer größer geworden, bis ich sie irgendwann überholt hatte. Das ist dann so auf den Aufnahmen von damals immer ganz schön zu sehen.
Mhm.
Ja, Gesangsunterricht wollte ich eigentlich als Kind auch schon nehmen. Das war immer ein bisschen schwierig, weil ich ja auf dem Dorf groß geworden bin und da gab es halt nicht so die Möglichkeiten, die ich gerne gehabt hätte. Und dann habe ich meine Ausbildung angefangen in München, tatsächlich zur Kinderkrankenschwester, nochmal ganz was anderes.
Ach so, okay.
Und ja, genau, eigentlich bin ich gelernte Kinderkrankenschwester.
Mhm.
Dann habe ich eigentlich vor meinem ersten Ausbildungsgeld mir die ersten Gesangsstunden geleistet. So fing das damals an und habe dann eigentlich mehr und mehr Gesangsunterricht genommen. Also es wurden immer mehr Stunden, es gab dann da auch schon mal so eine kleine Ausbildung, wenn man das so nennen kann, so ein kleines Intensivprogramm, was ich dann da besucht habe. Ja, dann wurde mit den Gesangsstunden auch die Leidenschaft immer größer. Und ich bin dann ich war schon 24, als meine Musical-Ausbildung begann. Also es hat ein paar Jahre gedauert. Irgendwann kam so dieser Wunsch auf, da doch nochmal irgendwie alles rauszuholen und mich wirklich mal, ja, den ganzen Tag wirklich auf meine Stimme zu konzentrieren. Und zudem eben auch noch Tanz zu lernen, Schauspiel zu lernen, einfach mal da mich voll reinfallen zu lassen. Und das habe ich dann in Hamburg getan. Für 2,5 Jahre habe die Ausbildung dann auch beendet und war dann ja ausgebildete Musical-Darstellerin.
Mhm.
Und habe dann mich so ein bisschen durch Auditions gekämpft, also von Casting zu Casting.
Ja.
Habe auch das ein oder andere Engagement dann bekommen und ja, habe dann auch so ein paar Vorstellungen spielen dürfen im Musical-Bereich. Unter anderem habe ich ja einiges am Kindertheater gemacht. Ich war der Michel aus Lönneberger zum Beispiel, das war meine erste Rolle. Ja, bin ich durch Deutschland getourt und dann war ich die böse Schwester von Cinderella in einem Kindermusical und ich war Paris Milton in einer Dinnershow.
Okay.
Also so mit blonder Perücke, so einem blonden Perückenteil. Das war auch sehr, sehr witzig. Diese Rolle habe ich geliebt. Ja, in Mainz habe ich ein Musical gespielt und eine Revue. Das waren so Eigenproduktionen. Also ich bin gut rumgekommen. Ich habe viel erlebt. Ich konnte viel Erfahrungen sammeln.
Mhm.
Habe aber doch schnell erkennen müssen, dass die Musicalbranche einfach total hart ist.
Mhm.
Hier in Hamburg zum Beispiel ist es super schwer, überhaupt reinzukommen und Fuß zu fassen. So die größeren Theater, die wollen eigentlich schon, dass man eine Erfahrung vorweisen kann. Aber wenn einem keiner die Chance gibt, irgendwo die Erfahrung zu sammeln, das ist halt super schwierig. Ja, und dann kann man eben mit kleineren Produktionen Erfahrungen sammeln. Das reicht aber für die größeren oft nicht aus. So, also man wird manchmal gar nicht eingeladen. Es ist sehr frustrierend und man rennt von Audition zu Audition. Man hat ein super Casting gemacht und ist total geflasht. Die Leute geben einem gutes Feedback und am Ende heißt es dann, du bist in der engeren Auswahl, aber jetzt haben wir uns doch gegen dich entschieden. Das muss ich halt ganz, ganz oft erleben. Immer so diese kurz vor knapp, leider doch nicht. Ich habe irgendwann für mich erkannt, dass das für mich nicht das Leben ist, was ich führen möchte. Ich möchte eben ganz gerne auch am Monatsende irgendwie ein bisschen Geld auf dem Konto haben. Ich möchte mir ein bisschen was leisten können. So einen gewissen Lebensstandard habe ich dann doch. Und gerade so nach der Musical-Ausbildung, die sehr hart war. Ne? Man darf nicht vergessen, ich habe schon ein paar Jahre Vollzeit gearbeitet und bin dann zurück in eine Ausbildung, wo ich nicht einen Cent verdiene. Im Gegenteil, die auch noch einfach ein Heidengeld kostet. Das hat damals meine Eltern viel Geld gekostet, mich viel Geld gekostet. Es war eine super Entscheidung für mich. Also ich habe das nie bereut. Es war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. Das war großartig, einfach diese Zeit, die ich da hatte. Und auch wenn es manchmal sehr hart war, möchte ich diese Zeit und diese Erfahrungen nicht missen. Ja, und dann habe ich nebenbei eigentlich auch immer als Kinderkrankenschwester gearbeitet, so in Teilzeit, und wollte das eigentlich immer weiter runterschrauben und die Bühne immer weiter nach oben schieben. Ja, und habe dann aber eben irgendwann erkannt, dass es halt nicht so funktioniert, weil einfach auch die Bühnenjobs viel zu schlecht bezahlt sind. Also gerade die kleineren Jobs, das ist teilweise wirklich böse, was die Angehörigen bezahlen. Und man nimmt dann als Anfänger dann auch so Sachen an, um
diese Erfahrung zu sammeln. Ja,
richtig.
Genau. Ja,
und man kann aber vorne und hinten nicht davon leben. Und deswegen, ja, irgendwann ergab sich für mich die Chance, also ich war dann auch zwischendurch, habe hier im Süden gelebt und dann wieder im Norden. Es war so ein bisschen hin und her, weil ich auch noch einen Freund hatte im Süden.
Kann ich auch kurz zwischenfragen, ist es nicht beim Musical speziell auch immer so, dass es immer nur so maximal einen Jahresvertrag gibt oder so? Oder du bist für eine Produktion engagiert?
Nicht mal. Das sind manchmal Monate, also gerade die kleineren Produktionen, die laufen über wenige Monate, ne? Ein paar Wochen vielleicht auch nur.
Das heißt, du bist eigentlich immer, selbst wenn du gerade in der Produktion bist, musst du dich schon wieder fürs nächste auch bewerben.
Ja. Wow. Und ich war nie in der Situation, am Ende einer Produktion zum Arbeitsamt rennen zu müssen. Aber genau das ist, glaube ich, das, was vielen Künstlern blüht. Die gehen immer wieder zum Arbeitsamt, melden sich arbeitssuchend, wenn eine Produktion zu Ende geht, weil sie einfach noch nicht wissen, was demnächst auf sie zukommt. Es sei denn, man ist so groß im Geschäft, dass es einfach läuft. Aber das sind eben die wenigsten.
Ja,
und ich habe mich dann einfach dazu entschieden, es nebenbei zu machen und habe dann hier in Hamburg einfach festgestellt, dass auch der Beruf der Kinderkrankenschwester nicht mehr das ist, was ich machen möchte, weil Pflegenotstand, ne, hat auch so seine Gründe. Es ist einfach sehr, sehr schwer in diesem Job. Es ist Arbeit wie am Fließband. Man hat einfach nicht die Zeit für die Patienten, wie man sie gerne hätte. Und ich habe so das Gefühl gehabt, also ich war auch viel bei behinderten Kindern, weil ich in der Klinik nicht mehr arbeiten wollte. In so Einrichtungen ist dann doch nochmal ein anderes Arbeitsklima. Da hat man doch nochmal ein bisschen mehr Zeit. Habe aber irgendwann gemerkt, dass so das, was ich an Kindern immer so geliebt habe, also um Gottes Willen, ich habe mein Herz für diese Kinder geöffnet und ich hing auch sehr an diesen schwerstbehinderten Kindern, ne? Keine Frage. Aber das, was ich an Kindern immer so liebte, das fand ich da gar nicht. Also mit Kindern sich unterhalten, Kinder, die einfach rumrennen, die Quatsch machen, die frech sind, lautes Kinderlachen, das habe ich da einfach alles nie gehabt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, ich glaube, ich muss in die Kita. Also irgendwann kam so dieser Geistesblitz, als ich eben hier in Hamburg suchte nach einer Alternative für die Klinik und merkte, oh, es gibt hier das Kinderhospiz Sternbrücke. Ich glaube, die Kollegen machen großartige Arbeit, aber ich bin auch ein viel zu emotionaler Mensch. Ich könnte das nicht. Es gibt halt neben der Klinik, gab es für mich einfach keine Möglichkeit, so mit Kindern in Kontakt zu sein, wie ich es halt gerne sein würde. Und dann habe ich mich irgendwann für die Kita entschieden und bin da inzwischen auch wirklich total happy, bin da angekommen. Habe da in meiner Kita, wo ich jetzt auch noch bin, damals eine Vollzeitstelle angeboten bekommen. Vorher war ich befristet und ich wusste auch nicht, wie geht das jetzt weiter. Und das bedeutete dann aber, dass halt weniger Zeit für die Bühne ist und dass es ein bisschen schwierig wird, das beides miteinander zu verknüpfen. Ich habe teilweise dann in meinem Urlaub Theaterproben gehabt, was auf Dauer natürlich auch nicht möglich ist.
Ja.
Ja, und dann musste ich irgendwann eben diese schwere Entscheidung treffen und die Bühne zumindest im Musical- und Theaterbereich hinter mir lassen. Mhm. Und ja, so kam ich dann im Prinzip auf das Thema Hochzeiten, weil die sind ja meist am Wochenende und das ist so ein dankbarer und toller Job für Brautpaare zu singen. Es ist eine wunderbare Atmosphäre auf den Hochzeiten. Ich kann im Prinzip genau das singen, was ich gerne mag. Ich liebe diese ganzen emotionalen Balladen, diese schmalzigen, kitschigen Sachen.
Schnulzen.
Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Und manchmal sind halt auch Musical-Songs dabei. Die sind auch nicht ganz verloren.
Ja, klar. Ja.
Das Theaterspiel fällt jetzt natürlich hintenüber. Aber nichtsdestotrotz, ich habe diese Entscheidung eigentlich nie bereut. Das war für mich der richtige Weg. Und ich arbeite nach wie vor in Vollzeit als Erzieherin. Und nebenbei singe ich auf Hochzeiten. Und ja, nehme manchmal so das ein oder andere Musikprojekt, was sich so ergibt, auch noch mit.
Das machst du jetzt auch schon seit 10 Jahren, ne? Also Hochzeits- und Eventsängerin.
Ja, genau. Richtig.
Cool, ja. Bereichert sich das auch irgendwie gegenseitig? Merkst du, dass du, weil du jetzt so viel Umgang mit den Kindern hast, irgendwie auch auf den Hochzeiten einen besseren Umgang mit Menschen hast? Oder singst du mit den Kindern? Oder hat das tatsächlich nichts miteinander zu tun?
Also ich singe tatsächlich ganz viel mit den Kindern. Das in der Kita singe ich ganz, ganz viel mit den Kindern. Also zur Kinderbetreuung auf den Hochzeiten komme ich tatsächlich nicht so viel.
Ja.
Meistens bin ich ja nur bei der Trauung vor Ort und danach geht's für mich dann wieder nach Hause. Aber wäre natürlich mal eine Möglichkeit für ein Kombipaket, ne? Können die Leute vielleicht auch mal buchen.
Ja. Du bist ja aber nicht nur auf Hochzeiten, du singst ja auch auf anderen Events, ne? Also sind ja auch Geburtstage oder so Überraschungsevents, hatte ich auch gesehen. Also dass manchmal Menschen gar nicht wissen, dass du kommst und dann singst du für sie und sowas. Aber auch auf Trauerfeiern hatte ich gelesen. Also meistens auch Momente bei Menschen, die wirklich emotional total geladen sind. Aber ich glaube, das ist für dich auch der Reiz an dem Ganzen, ne?
Ja, wie gesagt, Emotionen sind genau mein Ding, mag ich total gerne. Geburtstage mache ich auch recht oft. Das Einzige, was ich selten mache, super selten mache, ist jetzt irgendwie Party auf einer Hochzeit, dass ich jetzt abends da irgendwie 4 Stunden Party mache. Das hat den einfachen Grund, dass ich meine Technik ja selbst mitbringe und das alles selbst bediene. Und also so ein Sektempfang, aber wenn ich das über so eine komplette Party mache, finde ich das ganz schön anstrengend.
Ja.
Und es ist auch nicht ganz so meins. Ich habe ein Jahr auch in einer Partyband gesungen, so richtig in Festzelten mit allem drum und dran und habe da auch gemerkt, so richtig geht mein Herz da nicht auf. Ich möchte schon lieber die besonderen Momente begleiten. Also ich mache das schon auch, wenn jetzt ein Brautpaar sagt, boah, wir wollen irgendwie, dass du die Tanzfläche eröffnest und vielleicht kann man so mit dem DJ im Wechsel, ne, dass ich irgendwie 2-3 Sets mache mit ein paar Songs und dazwischen spielt der DJ, das ist gar kein Problem und da singe ich natürlich auch mal ein paar Partysachen. Also ich schließe das nicht komplett aus, aber jetzt so den ganzen Abend Party, das ist jetzt eher nicht so meine Ecke, würde ich sagen.
Ja, ja. Hast du besondere Erinnerungen an Hochzeiten? Weil ich stelle mir gerade Hochzeiten, die sind ja wahrscheinlich total verschieden, ne? Zu denen du so gehst.
Ja, jede Hochzeit ist anders, jedes Paar ist anders, jede Stimmung ist komplett anders. Ich muss sagen, ich liebe ja sehr die freien Trauungen, also unter freiem Himmel besonders auch. Also freie Trauung heißt ja nicht automatisch im Freien, sondern das ist einfach losgelöst von der Kirche. Das kann auch irgendwo im Innenraum stattfinden. Aber ich liebe diese Trauungen im Sommer unter freiem Himmel. Das, finde ich, hat immer noch mal eine ganz besondere Atmosphäre. Oder ich habe auch mal auf einem Schiff gesungen. Ich hatte auch mal eine Trauung auf der Rigmarigmas hier in Hamburg. Also das war auch was ganz Besonderes.
Ich hatte auf Instagram eine Trauung am Meer gesehen, wo du da am Strand stehst dann.
Ja, das war tatsächlich, das war keine Trauung in dem Sinne, sondern das war tatsächlich, es gibt ja immer noch so Styled Shoots unter Dienstleistern. Das heißt, das sind dann verschiedene Dienstleister, die sich zusammenschließen, die dann eine Hochzeit kreieren quasi und Fotos machen davon.
Ach so, wie Stockfotos quasi. Ach, das ist ja witzig.
Genau, jeder profitiert davon. Das ist total schön. Genau, man schließt sich zusammen und da gibt es dann Models.
Bin ich voll auf den Leim gegangen, es sah total echt aus.
Und ich verrate hier gerade meine tiefsten Geheimnisse.
Ja, genau, genau. Ganzen Marketing-Tipps.
Da war eine super Hochzeit, war eine richtig tolle Hochzeit.
Total schön, ja, ja, ja. Ganz viele Leute waren da.
Genau, mega. Ja, das stimmt sogar.
Wie läuft denn das ab, wenn man dich jetzt buchen möchte? Also muss man da ganz viel Vorlaufzeit einplanen oder bist du da auch ziemlich spontan? Und wie einigt man sich auf die Lead-Auswahl oder wie funktioniert das?
Das kommt tatsächlich auf die Terminlage an. Ich muss sagen, seit Corona ist es deutlich entspannter geworden. Oh. Also es ist sehr, sehr schwierig im Moment. Von daher, Brautpaare dürfen sich gerne melden. Wir finden ganz bestimmt noch Termine. Also die Chancen stehen sehr gut dieses gut. Jahr. Ja, und tatsächlich, wenn jemand spontan anfragt und ich habe noch frei, ist das auch kein Problem. Wo ich immer ein bisschen gucken, longieren muss, sind die Freitage. Also da muss ich natürlich mit meinem Arbeitgeber sprechen. Ich muss gucken, wir sind im Kita-Team zu dritt. Und wenn dann einer meiner Kolleginnen schon Urlaub hat, dann ist es immer ein bisschen schwierig, weil dann nur noch ein Stammerzieher in der Gruppe ist. Das muss man dann irgendwie auffangen. Aber wenn die beiden da sind, dann unterstützen die mich eigentlich auch immer und sagen, ja klar, macht frei, das kriegen wir hin. Und genau, dann geht auch mal ein Freitag auf jeden Fall. Yeah. Und Samstage sind grundsätzlich überhaupt kein Problem. Es ist dann eigentlich so, man fragt mich an, ich schicke mein Angebot und dann gucken wir, ob wir zusammenkommen. Dann telefonieren wir manchmal auch vorher schon einmal und lernen uns so ein bisschen kennen. Dann schicke ich einen Vertrag zu. Ja, und dann läuft das eigentlich. Und dann sprechen wir meistens nochmal vor der Trauung, ich sag mal so ein, zwei Monate vorher und klären dann die letzten Details. Und zwischendrin bin ich natürlich immer erreichbar für Fragen, für Liedvorschläge, da kommen dann auch Anfragen, geht dieser Song und kannst du den singen oder hast du noch eine Idee für einen Auszugssong oder so?
Ach so, also man kann aus einem Repertoire von dir aussuchen, aber man könnte dir theoretisch auch eigene Vorschläge bringen.
Genau.
Und dann
genau.
Setzt du die um, wenn es geht. Ja.
Genau, ich muss halt immer suchen, ob ich passende Instrumentalbegleitungen dafür finde, weil ich begleite mich ja nicht selber. Das kann ich leider nicht. Und genau, dann gucke ich, ob ich das umsetzen kann. Manchmal ist es mit Songs von Männern ein bisschen schwierig, weil das manchmal einfach komplett andere Tonarten sind und man findet im Internet nicht immer die passenden Tonarten. Mhm. Also ich habe auch eine Pianistin an der Hand, die für Hochzeitssängerinnen Songs einspielt. Da kann ich eventuell auch noch den Song finden und ein Playback da kaufen. Mag ich sowieso am liebsten, wenn das rein Klavierbegleitungen sind oder reine Gitarrenbegleitungen, weil das einfach noch mal ein bisschen emotionaler ist. Und dann bin ich bei der Trauung eine Stunde vorher meistens vor Ort, baue auf, mache einen Soundcheck und dann kann die Trauung starten.
Und dann geht's los.
Ja.
Du hast aber auch einen Pianisten, mit dem du manchmal im Duo unterwegs bist, oder?
Genau, also man kann ihn zusätzlich buchen sozusagen. Wenn man das gerne möchte, dann treten wir auch zusammen auf und dann begleitet er mich live auf der Trauung. Das ist auch möglich.
Was ich auch gelesen hatte, ist, dass du jetzt trotzdem nicht sagst, du bist fertig mit der Arbeit an deiner Stimme, sondern du trainierst die auch weiter. Und ich hatte auch gelesen, dass du bei der Birte Willnoff, die war hier schon mal zu Gast im Podcast.
Ach, witzig.
Ja, also da hatten wir mit ihrer Formation die Applaus für die Perlen.
Wie
hatten
cool.
wir eine Folge gemacht. Ist allerdings auch schon eine ganze Weile her, bestimmt schon ein, zwei Jahre, dass sie hier zu Gast war. Und die hat inzwischen auch so ein tolles Programm entwickelt für Sängerinnen, Vocal Coach mäßig. Kannst du auch gerne noch erzählen?
Die Female Vocal School, genau.
Genau, und du hast bei ihr zum Beispiel eben dich auch weiterentwickelt mit deiner Stimme. Also du bist auch immer noch dran, das weiter
Absolut.
Zu verbessern. Ja,
ja, das hört, glaube ich, auch nie auf. Zum einen ist es auch eine Leidenschaft. Es macht wahnsinnig Spaß, einfach an der eigenen Stimme zu arbeiten. Ja, man wird auch so ein bisschen nerdy bei diesem ganzen, dieser ganzen Gesangstechnik. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß. Und also ich habe eine Zeit gehabt nach der Musical-Ausbildung, wo ich ein paar Jahre keinen Gesangsunterricht genommen habe. Und für mich sind so die größten Challenges so die hohen, kräftigen Töne, das sogenannte Belting. Das war für mich immer schon was ich unbedingt lernen wollte und wo ich immer Probleme hatte, weil ich da oben irgendwie dann immer, die Stimme wurde halt etwas dünner da oben. Ja, und tatsächlich, Birte hat da eine ganz besondere Gesangstechnik, die sie unterrichtet. Die kommt aus Kopenhagen, die heißt Complete Vocal Technik. Und die hat mir da echt neue Türen eröffnet. Also ich feile und arbeite da immer noch dran. Aber da sind so viele Dinge passiert in den letzten Jahren und das ist wirklich enorm. Das macht so Spaß, das motiviert und ja, ich liebe es, bei ihr Unterricht zu nehmen und werde es auch weiterhin tun.
Cool. Ja, ich finde es halt auch cool zu sagen, man ist da irgendwie nie so richtig fertig, sondern man kann immer noch irgendwas über sich selbst rausfinden oder auch einfach nochmal überprüfen lassen von jemandem. Total, oder ich glaube, auch wenn du ja so viel auch mit der Stimme arbeitest, musst du sie ja auch pflegen. Und dass du da dann einfach guckst, wie, ne, wie bleibe ich gesund mit meiner Stimme, das finde ich ein spannendes Thema. Ja.
Ja, es sind halt auch immer wieder Fehler, die sich immer wieder einschleichen. Das ist, also wir sind halt einfach auch Menschen. Ja. Und auch je nach Tagesform, je nach Stresslevel, hat man Verspannungen und ich meine, das ist der ganze Körper, der irgendwie benutzt wird und kleinste, auch psychische Dinge, die merkt man im ganzen Körper. Wenn man dann singen möchte, boah, nee, ich bin irgendwie heute nicht gut drauf oder ich bin müde alleine schon, dann ist der ganze Körper müde und dann arbeitet auch die Stütze, also der Support arbeitet dann nicht so gut und dann bringt das so seine Problemchen mit sich und dann muss man da wieder nachjustieren.
Mhm, genau, ja. Lass uns mal über den Tierschutz sprechen. Mach sehr mal gerne. Kurz einen Wrup, ja, wobei das ja interessanterweise bei dir mit der Musik zusammenhängt. Ja. Du engagierst dich schon seit Jahren im Tierschutz und vor allem eben im Verein Rettet das Huhn. Erzähl doch mal von diesem Verein und was machst du da?
Genau, den Verein habe ich 2019 entdeckt, als ich voller Neugier über das vegane Straßenfest hier in Hamburg schlenderte. Ich habe mich direkt gefragt, okay, Rettet das Huhn e.V. wird sich wahrscheinlich jetzt jeder fragen, was macht dieser Verein? Man kann sich halt erstmal nicht vorstellen. Und ich war wie magisch angezogen von diesem Stand, habe das gelesen und gesagt, ich muss wissen, was dieser Verein macht. Und bin dann zu diesem Stand, habe mich informiert und ja, sie retten Legehennen aus der Massentierhaltung. Und das ist nämlich auch was, was ich lange nicht wusste, dass Legehennen in jedem Betrieb, also egal ob Bodenhaltung, Bio, egal ob irgendein Mobilstall, überall mit 12 bis 16 Monaten gehen diese Tiere in die Schlachtung, weil die Legeleistung nachlässt. Mhm. Es sind halt alles Hochleistungstiere, die sind gezüchtet auf 300 Eier pro Jahr, die sie legen müssen. Das Urhuhn im Vergleich hat so 20 bis 30 Eier im Jahr gelegt. Also man hat da wirklich ordentlich dran rumgezüchtet, damit dieses einzelne Tier ordentlich Eier abwirft, auf Deutsch gesagt. Mhm. Ja, und so ein Körper hält das natürlich nicht auf ewig durch. Das ist irgendwann, ist der Körper total geschwächt. Diese Tiere, ja, erleiden wirklich Schlimmes in dieser Zeit. Also dieser Legedarm entzündet sich, die Kloake fällt teilweise echt nach vorne und das sind halt auch alles Dinge, wo die Tiere auch dran sterben. Zudem haben die Tiere einen enormen Kalziummangel durch das ständige Eier produzieren. Dadurch brechen die Beine total schnell. Wenn die irgendwo ein bisschen unsanft runterspringen, dann brechen die Brustbeine. Und das haben Forschungen ergeben, dass 97% gebrochene Brustbeine haben.
Oh, ja.
Also wirklich fast alle und viele auch mehrfach gebrochene Brustbeine. Das sind halt so Fakten, die weiß einfach niemand. Und diese Tiere werden natürlich auch nicht tierärztlich versorgt. Die sitzen da unter Schmerzen und vegetieren da vor sich hin, bis sie irgendwann sterben. Und wenn sie eben nicht sterben und es 12 bis 16 Monate durchhalten, dann kommt dann eben als Dankeschön der Schlachttransporter. Da sehen sie oft dann zum ersten Mal die Sonne. Und dann war's das.
Das heißt, es ist auch für mich als Verbraucherin egal, ob ich darauf achte, woher das Ei kommt. Also wenn da irgendwie draufsteht, regional, Biohof und so irgendwas, dann ist es trotzdem nicht gesagt, dass es den Tieren gut geht.
Also Tierleid gibt es, muss man schon sagen, überall, wo mit Tieren Geld gemacht wird. Es geht immer auf Kosten der Tiere. Sicher hast du in einem Mobilstall einen Teil der Tiere, die draußen rennen, wo man sagt, ach guck mal, die sehen doch super aus, denen geht's doch gut. Wobei man da halt nie vergessen darf, dass im Stall oft auch noch Tiere sitzen. Mhm. Also unter Hühnern gibt's ja eine Rangordnung, die sogenannte Hackordnung. Und die funktioniert aber nur ungefähr bei Gruppen bis zu 30 Tieren. Alles, was darüber ist, also 50 geht vielleicht auch noch, aber so ab 50 spätestens ist es vorbei. Die können sich nicht mehr sortieren und jeder findet normalerweise seinen Platz in so einer Gruppe. Ne? Da ist ganz klar, wer der Boss ist und jeder ist eingegliedert. Das ist eigentlich sehr interessant, wie die das schaffen, sich da zu sortieren. Ne? Das ist eigentlich auch was eine tolle Gabe dieser Tiere, finde ich. Also die sind sehr, sehr schlau und werden auch echt viel unterschätzt. Ja, das funktioniert bei großen Gruppen eben nicht. Da führt es dann zu Stress, es führt zu Mobbing untereinander, zu Kannibalismus. Also da fangen wirklich die Tiere an, sich wund zu picken tatsächlich und sich Federn auszureißen. Teilweise sind die Tiere wirklich nackt. Und bei so einem Mobilstall muss man sich vorstellen, die ranghöheren Tiere, die mutigen und natürlich auch die gesunden, ne? Ranghöher heißt auch, die sind fit, die geschwächt sind, sind ja automatisch dann irgendwie rangniedriger. Ja, die fitten und gesunden und mutigen, die sind draußen und drinnen sind die, die eben niedrigeren Rang haben, die eben entweder krank sind oder einfach schüchtern.
Und die sieht man nicht.
Mhm. Und die sieht man nicht und die Selbstbewussten lassen die auch nicht raus, ne? Die stehen dann da und bepicken sie und piesacken sie, so dass sie halt drin bleiben. Und wenn sie noch Pech haben und es gibt das Futter draußen, dann war's das, ne? Dann verhungern sie da drin. Und das ist eben oft was, was man nicht sieht. Also es gibt letztendlich in jedem Legebetrieb Verluste in diesen 1,5 Jahren von 12%. Das ist einkalkuliert in jedem Betrieb, weiß man, 12% schaffen es nicht. Man darf auch nicht vergessen, in so einem Mobilstall oft fehlen auch draußen Unterschlupfmöglichkeiten. Das heißt, die Tiere können sich nicht verstecken, Greifvögel und so weiter haben dann eben ja gute Chancen, diese Tiere auch einfach wegzuholen. Das ist dann vielleicht auch bei einem Mobilstall eben ein Großteil der Tiere, die eben da unter diese Verlustrate fallen. Ja, und ich habe auch erst Bilder gesehen, da war es noch ziemlich kalt. Oft bei so Mobilstellen gehen diese Klappen automatisch zu am Abend. Und dann gibt es halt Tiere, die das nicht rechtzeitig schaffen. Und die sitzen dann draußen in der Kälte. Die sind dann Fressfeinden eben einfach ausgeliefert, schutzlos. Oder erfrieren eben da draußen. Also auch da gibt es viele Dinge, die eben nicht so laufen, wie man das halt so denkt. Und Bio heißt 6 Tiere pro Quadratmeter. Bodenhaltung und Freilandhaltung heißt 9 Tiere pro Quadratmeter. Also der Unterschied ist auch minimal eigentlich. Und auch Freilandtiere gehen eigentlich kaum raus. Jede 20. in etwa geht wirklich raus. Wir hatten unsere letzte Rettung, ich glaube, es war im Herbst, Freilandhaltung. Da ging die Krallenschere im Kreis. Die hatten alle so lange Krallen, was eben auch ein Zeichen dafür ist, dass diese Tiere einfach nie draußen waren. Und zudem hatten sie Kämme, die fast weiß waren, was auch ein Zeichen ist, dass sie kein Sonnenlicht gesehen haben. Das waren wirklich nur ein paar, die einen roten Kamm hatten und kurze Krallen.
Und, wie funktioniert es jetzt bei diesem Verein, wenn der Hühner retten möchte? Also wie funktioniert das von der Kommunikation her, meine ich? Wir können ja nicht einfach sagen, so, wir nehmen dir jetzt die Hühner weg.
Nein. Also es war anfangs so, dass wir viel auf die Betriebe zugegangen sind und gesagt haben, hey, uns gibt es jetzt und wir würden gerne und ne? Inzwischen ist es so, dass auch die Betriebe auf uns zukommen, weil die natürlich auch, also es gibt schon Betreiber, die dann sagen, sie finden es gut, wenn ihre Tiere danach noch ein Leben haben dürfen.
Ah ja, okay.
Aber es ist schon so, dass wir inzwischen auch unseren festen, ich sag mal, Stamm haben an Betreibern, wo wir regelmäßig ausstallen. Also wenn diese 1 bis 1,5 Jahre vorbei sind, dann machen wir Termine und dann, genau, sind wir morgens um 4 meistens oder ja, irgendwann auf jeden Fall nachts vor Ort. Mit den Betreibern auch zusammen und fangen dann an, die Tiere da nach und nach rauszuholen.
Nachts?
Ja, weil die Tiere dann schlafen und man sie einfach viel leichter von den Stangen pflücken kann. Tagsüber würde das enormer Stress sein für die Tiere und auch für uns, die Tiere einzufangen. Also das ist nachts deutlich stressfreier für alle. Ist auch immer witzig, ist immer der Moment, wo alle mal sagen, nachts machst du das illegal.
Ja, genau, das habe ich mich auch gerade. Es klingt so nach einer Nacht- und Nebelaktion, aber ja, nee, das macht natürlich total Sinn, ja.
Ja. Ja, wir haben dann so Rotlicht-Stirnlampen, mit denen wir in den Stall gehen, natürlich auch mit Schutzanzügen und so Überziehern für die Füße, ja. FFP2-Masken. Rotlicht können Hühner nämlich nicht sehen, deswegen ist das auch von Vorteil, dass wir sie nicht gleich alle wach machen. Ja, und dann tragen wir tatsächlich immer 2 auf einmal, tragen wir dann raus und also es gibt eben unterschiedliche Positionen bei so einer Rettung. Es gibt Menschen, die sind als Läufer eingeteilt, die ja tragen einfach die Tiere raus. Dann gibt es draußen immer 2er-Teams, die sich positionieren, die die Tiere einmal gesundheitlich checken. Und wir haben auch immer einen Tierarzt oder eine Tierärztin vor Ort, die dann eben auch Tiere, die irgendwie auffällig sind, nochmal durchcheckt. Und die dann entscheidet, okay, nein, kann vermittelt werden oder boah, nee, da müssen wir erst nochmal in die Tierklinik, es muss erst nochmal gesund gepflegt werden oder was auch immer. Genau, dann haben wir eben natürlich auch die Leute, die dann die Tiere zur Tierärztin bringen. Es ist immer echt, ich finde diese Organisation bei unseren Rettungen immer sehr faszinierend, weil man hört dann immer diese 2er-Teams entweder rufen Pflegi, was dann heißt, wir haben ein Pflegi, wir müssen einmal, muss einmal jemand kommen und zum Tierarzt. Oder die rufen Box voll, dann kommen meistens unsere Männer, holen die Box ab und beladen die direkt ins Auto, in eine der Anhänger. alle helfen mit beim Aufbau, alle helfen mit beim Abbau.
Ist das nur in Hamburg oder ist das größer?
Nein, uns gibt es deutschlandweit, inzwischen in 10 Bundesländern. Mhm. Und ja, wir führen dann Rettungen durch. Ich sag mal, wenn wir, keine Ahnung, in Niedersachsen sind, dann kommen einfach so alle angrenzenden Bundesländer so sternförmig um den Rettungsort, sag ich mal. Mhm. Und haben in alle Richtungen dann quasi Tiere vermittelt. Ja, wir helfen dann alle bei den Rettungen mit. Und dann fahren die Autos quasi in die verschiedensten Himmelsrichtungen zu den Übergabeorten, wo dann am Morgen, ich sag mal 8 Uhr, liebe Menschen warten, die zu Hause einen Garten haben, die den Tieren was Gutes tun möchten und die dann einfach gesagt haben, hey, wir wollen ein paar Hühner aufnehmen. Und ja, das ist immer wieder ein schönes Bild, wenn wir da ankommen. Die stehen da und freuen sich und haben ihre Boxen mit Stroh ausgelegt, mit Handtüchern, mit kleinen Futternäpfen. Kleine Kinder, die strahlen über das ganze Gesicht und sich freuen auf ihre Hühner. Da kriege ich schon manchmal echt ein Kloß im Hals, weil letztendlich, ne, man nennt diese Tiere auch, jetzt muss ich einfach wieder die Stimmung killen, man nennt diese Tiere Abfallprodukt. Ja. Und wir kommen da mit diesen Tieren, die eigentlich ja normalerweise zum Schlachter gegangen wären. Und da gibt es Menschen, die sich freuen. Und das berührt mich extrem, jedes Mal aufs Neue. Das finde ich wunderschön einfach. Und so schrecklich dieses System ist, so erfüllend ist es, in diesem Verein tätig zu sein und diese Arbeit zu leisten.
Was kann man denn tun? Also ist die einzige Lösung für das Ganze, vegan zu leben? Oder gibt es irgendwie auch Möglichkeiten zu sagen, ich suche mir Adressen, wo ich Eier herbekomme, wo ich auch Hühnerfleisch übrigens herbekomme, da haben wir ja noch nicht drüber gesprochen, ohne dass ich das unterstütze?
Letztendlich, wie schon gesagt, gibt es in jeder Haltungsform Leid. Also eigentlich immer, wenn Geld mit den Eiern gemacht wird. Ich sag mal, wenn ich jetzt einen Nachbarn habe, der hat seine 5 Hühner im Garten,
ja, genau,
und gibt mir da ein paar Eier ab, dann ist das ein ganz anderer Schnack. Ich meine, letztendlich ist es schon mal gut, wenn man Eier reduziert. Zum Beispiel beim Backen. Das ist super überflüssig, mit Eiern zu backen, meiner Meinung nach. Also ich backe wirklich so viele Kuchen und die sind immer ohne Eier. Und bisher hat noch keiner gesagt, boah, da fehlt mir jetzt aber das Ei. Weil das schmeckt man hinterher einfach nicht. Und wenn man das zum Beispiel schon mal umstellen würde und am Sonntag mal sein Frühstücksei essen würde, dann würde das auch reichen, wenn man das sich beim Nachbarn holt. Natürlich hat nur nicht jeder die Möglichkeit, aber ich find's auch super schwierig, mit dem Hintergrundwissen, was ich habe, da jetzt irgendwie einen Ratschlag zu geben. Also ich in meiner Position kann nicht sagen, okay, geh zum Biobauern oder geh zum Mobilstall und hol dir da deine Eier, weil ich einfach auch da nicht dahinter stehe. Für mich hat es 3 Monate gedauert und dann habe ich gesagt, geht mir weg mit Eiern. Ich kann das Zeug nicht mehr sehen und ich werde auch keine Eier mehr essen.
Ja, nee, das glaube ich dir auch. Also das finde ich auch völlig legitim. Ich kenne halt nur, oder ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen, die das hier jetzt hören oder die deinen Song hören, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, dass sie dann vielleicht das Gefühl haben, sie werden jetzt so an eine Wand gestellt und das heißt, du musst jetzt vegan leben, es gibt keine Alternative, Punkt. Ne? Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich versuche ja dann quasi auch auf die Leute zuzugehen, mir zu überlegen, was kann ich denen für Möglichkeiten geben. Wenn du jetzt zum Beispiel schon mal sagst, reduzieren ist auch schon mal super, das finde ich geil, ja, zu sagen, okay, dann probier doch das mal als ersten Schritt. So.
Ich sage immer, jede Mahlzeit, die wir vegan essen können, wo wir es einfach schaffen, tierische Produkte wegzulassen, ist schon ein Gewinn. Ne? Und wenn ich sage, ich schaffe eine Mahlzeit am Tag vegan zu essen, ist das schon mal super.
Ja.
Ne? Genau. Und letztendlich ist das ein Prozess und ich glaube, von heute auf morgen ist es für die meisten Menschen schwierig, vegan zu werden. Und ich muss auch sagen, ich kann das auch gar keinem vorschreiben. Was ich machen kann, ich kann meine Informationen teilen, ich kann das, was ich erlebt habe, irgendwie in den Song packen, wie ich das ja getan habe, wo wir gleich noch zu kommen, und kann das den Menschen ans Herz legen. Aber ich kann mich nicht in die Köpfe der Menschen reinsetzen und sagen, so, du wirst jetzt vegan. Ich finde es auch immer schwierig, mit dem Finger auf Leute zu zeigen, weil ich einfach denke, jeder hat das einfach selbst zu entscheiden. Also es ist schwierig. Ich habe da nicht das Recht zu. Ne? Natürlich, ich würde mir schon wünschen, wenn Menschen jetzt irgendwie im Supermarkt stehen, haben meinen Song gehört, haben den vielleicht noch ein bisschen im Ohr. Er ist, glaube ich, auch ein kleiner Ohrwurm, ich das schon jetzt das öfter gehört habe.
Ja, das kann ich bezeugen.
Und dann würde es mich natürlich freuen, wenn die Leute meinen Song im Ohr haben, vorm Eierregal stehen und sagen, okay, heute wollte ich Eier kaufen, heute lasse ich es mal sein. Zum Beispiel. Ne? Ja. Also natürlich würde ich mich darüber freuen. Oder vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, so wie ich damals. Ich bin mit 14 Vegetarier geworden und bin einfach blind durch die Gegend gelaufen, weil ich dachte, wenn ich auf Fleisch verzichte, dann geht's allen Tieren gut. Mhm. Ich wusste das nicht. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Vegetarier, der das hört und der sagt, ach krass, das war mir gar nicht klar. Und der dann vielleicht sich genauso entscheidet, okay, ich ändere das jetzt. Natürlich würde mich das freuen. Würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nicht möchte oder mir nicht wünschen würde. Ne? Aber ich kann es keinem vorschreiben. Es muss einfach jeder für sich selber entscheiden. Und
ich glaube, das ist ja auch das, was dieser Verein macht, ne? Der informiert ja vor allem. Also das fand ich nämlich ganz schön gemacht auf der Webseite, weil ich bin sehr, ich sag mal, sensibel, was so Bilder angeht. Also ich kann mir sowas nicht anschauen. Das macht ganz viel mit mir und das bringt mir dann in dem Sinne auch nichts, weil das regt mich nur auf. Aber was ich auf der Seite gut gemacht fand, ist, man wird nicht sofort damit ohne Triggerwarnung einfach so entgegengeklatscht und man denkt dann, oh Gott, ja, und dann, weil dann macht's bei mir auch sofort dicht, ich habe dann keine Lust mehr, mich damit zu befassen, sondern es ist sehr klar beschrieben, okay, hier werden die Opfer von dem Ganzen gezeigt und wenn du willst, klick hier drauf. Und wenn nicht, dann nicht. Ne? Ja. Aber es ist auch wiederum, ich habe dann mal auf Opfer geklickt, habe die Bilder ein bisschen übersprungen, habe aber in dem Text dann auch direkt gelesen, es geht hier nicht drum, ist jetzt wie so ein Unfall zu zeigen, wo man die ganze Zeit drauf schaut und Katastrophe, sondern es geht einfach darum zu informieren. So Richtig. Sieht das aus. Und jetzt kannst du gucken, was du mit dieser Information machst.
Ganz genau.
Das fand ich gut. So, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgedrückt. Ja.
Nee, ich finde das auch wichtig, den Leuten selbst die Entscheidung zu überlassen, gucke ich mir solche Bilder an oder nicht.
Genau.
Letztendlich finde ich es trotzdem wichtig, dass die Menschen sich informieren. Also mir würde es sehr am Herzen liegen. Deswegen habe ich ja auch den Song geschrieben, um einfach auch auf dieses Thema aufmerksam zu machen und um zu sagen, hey, guck mal hinter die Fassade, da ist nicht alles so schön, wie du denkst. Und vielleicht hast du ja Lust, dich mal ein bisschen zu informieren über dieses Thema und dann zu gucken, was du damit machst, ne?
Ja.
Also einfach, diese Tiere sind in den verschlossenen Hallen, niemand sieht sie, niemand weiß, was mit ihnen passiert. Und dann einfach zu sagen, es gibt diese Tiere. Ne? Und dann kann derjenige sagen, oh, es gibt diese Tiere. Und wie gehe ich jetzt weiter?
Wie kamst du denn drauf, da einen Song draus zu machen?
Ja, das ist tatsächlich aus dieser Leidenschaft, diese Tiere zu retten und diesen Verein zu unterstützen, irgendwann so entstanden. Also ich sag mal so, wir sind ja auch auf Straßenfesten, bei Tierheimfesten und klären dort auf. Und letztendlich ist mein Song ja auch genau das. Es ist eine andere Art, mal aufzuklären, aber es ist letztendlich auch eine Aufklärung. Und ich habe so gedacht, ich könnte meine beiden Leidenschaften miteinander verknüpfen, die Musik und den Tierschutz. Ich könnte was Gutes damit tun. Ich unterstütze den Verein, ich zeige diese Tiere und das ist ein absolutes Herzensprojekt geworden, in das ich mich echt sehr reingekniet habe. Und ich bin sehr stolz und sehr glücklich, dass es entstanden ist und ja, war eine super Idee, fand ich. Also für mich hat sich das jeden Moment, also in jeder Sekunde gut angefühlt. Für mich war das einfach genau das Richtige und ja, war absolute Herzenssache.
Hast du das alles alleine gemacht oder hattest du da irgendwie Unterstützung in der Umsetzung?
Nein, genau. Ich habe einen Produzenten gehabt, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Wir haben zusammen den Song geschrieben und ich hatte auch im Freundeskreis einiges an Unterstützung. Also ich hatte auch einen ganz tollen Fotografen an der Hand, der mit mir auch das Cover geshootet hat, der zwischendurch auch nochmal ein Shooting gemacht hat und der vor allem auch das Musikvideo gedreht hat und geschnitten hat. Das kommt ja jetzt am Freitag raus. Mhm.
Ist wahrscheinlich schon draußen, wenn diese Podcast-Folge rauskommt. Dann kann man sich das direkt angucken, ja.
Okay, genau. Der hat auf jeden Fall auch bei dem Musikvideo mitgewirkt. Dann hatte ich eine ganz liebe Freundin, die hat mir mit meinem Presseschreiben geholfen und die hat auch beim Musikvideodreh mich unterstützt. Also ich hatte sehr viele Menschen, die sich in ihrem Gebiet gut auskennen, an der Hand, die mich da toll unterstützen konnten. Das war wirklich großartig.
Und du hast jetzt, glaube ich, auch schon eine ziemlich krasse Woche hinter dir, ne? Weil der Song ist jetzt am Tag der Aufnahme ungefähr eine Woche draußen.
Genau.
Und du hattest schon Radiointerviews und irgendwie, also viel Feedback bekommen auf den Song, ne?
Ja, total. Ja, ich habe mir tatsächlich in weiser Voraussicht Urlaub genommen, ein paar Tage vor dem Release und eine Woche nach dem Release, weil ich dachte, vielleicht lohnt sich meine Vorarbeit ja und ich habe ein paar Termine und kann diese Freizeit vielleicht gebrauchen dafür. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich hatte wirklich jeden Tag Termine. Das war echt unfassbar. Ich habe sogar am Montag noch einen Anruf bekommen von einem Radiosender, der mich dann Dienstag noch interviewen wollte. Da habe ich mich nicht mal beworben. Das war ziemlich cool und das war auch gar nicht so ein ganz kleiner Radiosender. Ja, ich war die Woche bei Hamburg 1 im Fernsehen. Das war auch total aufregend. Wow.
Wie kamen die jetzt immer alle auf dich? Hast du das an so viele Adressen rausgeschleudert?
Ja.
Ah ja, okay.
Das war, wie gesagt, meine lange Vorarbeit. Also ich habe super viele Redaktionen angeschrieben. Gerade jetzt in der Vor-Osterzeit habe ich einfach gedacht, habe ich vielleicht ganz gute Chancen, dass das Thema hier und da Anklang findet. Und ja, das war tatsächlich auch so.
Ach, an Ostern habe ich gar nicht gedacht, aber logisch, ja klar, ja, ja.
Ja, das war auch ein bisschen so gewollt, dass ich den Song quasi jetzt 4 Wochen vor Ostern veröffentlicht habe. Ja, die Zeit hat berichtet am Donnerstag. Ich bin in der Maxi, das ist auch so eine Frauenzeitung, also mega cool. Und ein bisschen was kommt auch noch. Also ich habe da schon echt ein bisschen was erreicht und das freut mich natürlich sehr, weil umso mehr Leute von diesem Thema erfahren, umso mehr Leute ja, gucken vielleicht auch mal hinter die Fassade und
ja.
ob sich was ändert, weiß ich nicht, aber natürlich würde ich es mir für die Tiere sehr wünschen.
Ich kann jetzt von mir sagen, wie meine Reaktion war, als du mich angeschrieben hattest, weil du hattest mir ja da auch schon geschrieben, du hast einen Song geschrieben, der heißt Rettet das Huhn und ich musste erst mal grinsen, dachte, ja. Was hat die gemacht? Das Huhn? Und ne, und habe mich dann erstmal mit befassen müssen und habe dann festgestellt, ach so, das steht da hinten dran, ja. Es ist keine Kabarettnummer, da geht's wirklich um was richtig Krasses.
Ja, das habe ich eben auch gehofft, dass die Leute aus Neugier alleine auch schon sich den Song anhören. Und sagen, ja. Das Huhn, was ist das denn? Da kann ich mir ja gar nicht vorstellen, was soll das denn für ein Song sein?
Ja,
und
ja.
Ja.
Kannst du noch was über das Huhn Emmy sagen? Ich habe das nämlich auf Instagram gesehen, dass du ein Wiedersehen mit einem Huhn Emmy hattest und das war alles ganz emotional, aber ich weiß gar nicht, wer Emmy ist.
Ja, Emmy hat tatsächlich im Musikvideo mitgespielt. Also die Leute, die jetzt den Podcast hören, die haben natürlich jetzt schon die Möglichkeit, sich das Musikvideo anzuschauen.
Ja.
Und das Ding ist, wenn man sich vorher dieses Video von Emmy anschaut, was es auf meinem Instagram-Kanal gibt, dann wird man dieses Huhn wahrscheinlich im Video erstmal suchen, weil Emmy beim Musikvideodreh nicht aussah, wie sie jetzt aussieht. Allzu viel will ich dazu aber jetzt noch nicht verraten, weil ich natürlich möchte, dass die Leute reingucken. Und ja. Genau, im Video sieht man im Prinzip Emmy, wie sie ihre ersten Schritte durchs Gras macht, wie sie zum ersten Mal in den Himmel sieht und...
Ach so, und du hast sie dann wieder gesehen nach einer Zeit und warst dann selber ganz verblüfft, wie sie aussieht.
Ich habe Emmy vor 2 Tagen wieder gesehen, genau. Also ich hatte zwischendurch schon mal ein Foto bekommen. Sie ist Gott sei Dank bei lieben Kollegen von Rettet das Huhn gelandet. Also die haben auch eigene Hühner und haben sie sich tatsächlich bei der Pflegestelle ausgesucht. Und ich habe darauf sehr gehofft und das hat geklappt. Und ich bin sehr, sehr happy, dass Emmy dort jetzt leben darf. Weil ich so natürlich auch noch einen kleinen Kontakt habe und die
Kannst
Möglichkeit
habe, ab und zu mal besuchen, das ist gut.
Genau, und auch einfach mal nachhören, wie es ihr so geht. Und ja, das haben wir lange geplant und jetzt hat es endlich geklappt. Und boah, ich habe die ganze Zeit im Kopf geschüttelt. Ich habe gesagt, das ist doch nicht das gleiche Huhn, das gibt's doch gar nicht. Weil die sich so verändert hat und sie ist so hübsch und genießt ihr Leben. Also der geht's richtig gut, die ist... ja, total lebensfroh und immer noch menschenbezogen und kuschelig. Das war sie damals auch schon, obwohl sie ja auch einiges erlebt hat, war sie sehr gerne auf meinem Arm und war ja total kuschelig und einfach total zuckersüß, auch wenn sie ja nicht so hübsch aussah, wie sie jetzt aussieht. War sie trotzdem, sie hatte sowas ganz Besonderes und Bezauberndes. Und ja, das ist die Geschichte um Emmy.
Oh, wie schön. Könntest du dir vorstellen, deine Arbeit im Tierschutz oder jetzt auch das mit der Musik zu verbinden, das auch noch auszuweiten, dass du jetzt irgendwie sagst, da gibt's noch einen anderen Verein oder eine andere Tierart, für die es sich auch lohnt, ein Lied zu schreiben? Oder ist wirklich dieses Ganze mit dem Huhn, das ist so dein Ding?
Es lohnt sich grundsätzlich, für jedes Tier einen Song zu machen. Also ich möchte das gar nicht ausschließen. Ich habe es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geplant. Weil aktuell ist es natürlich der Verein Rettet das Huhn, den ich vorrangig unterstütze. Ich bin hier und da auch mal bei anderen Tierschutzaktionen dabei. Aber das ist schon so vorrangig im Moment. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann rettet die Kuh oder rettet das Schwein.
Gut.
Macht euch gefasst.
Die Kuh, das gefällt mir auch, ja. Man kann natürlich den Verein auch unterstützen, wenn man das möchte. Das will ich auch noch an der Stelle erwähnen. Also ich setze ja sowieso alle Links zu allem, was wir jetzt besprochen haben, auch zu dir und deiner Arbeit als Hochzeitssängerin und so, alle in die Shownotes dieser Folge. Und da setze ich auf jeden Fall auch die Seite zum Verein dazu. Und den kann man eben auch mit Spenden unterstützen und sich eben da auch weiter informieren.
Super.
Sehr schön. Gibt's noch andere Projekte, aktuelle Dinge, auf die du zuarbeitest, oder schaust du jetzt einfach mal, wie es mit diesem Song noch weitergeht und dann kommt ja eh die nächste Hochzeit oder so?
Genau, so ist ja eigentlich der Plan. Jetzt, ja, genau, konzentriere ich mich erstmal noch weiter auf diesen Song und hoffe, dass er ganz, ganz viele Menschen erreicht und ganz viele Herzen vor allem erreicht.
Ja.
Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann werde ich mich wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen intensiver meiner eigenen Stimme widmen, weil das ist im letzten halben Jahr ein bisschen zu kurz gekommen. Also wirklich zum Arbeiten an mir und meiner Stimme kam ich relativ wenig. Und das wird jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen mehr in den Fokus geraten. Und genau, dann habe ich natürlich auch so die ersten Hochzeiten, die anstehen. Ja, dann schauen wir mal, was die nächste Zeit noch so bringen wird.
Sommer ist wahrscheinlich auch eher Hochzeitssaison, oder? Also dass ja, das Wärme so draußen wird
und so. Ja, ab Mai geht das so los.
Ah ja, okay. Ich habe noch eine letzte Frage, die stelle ich immer zum Schluss.
Oha, jetzt kommt's.
Was wünschst du dir?
Was ich mir wünsche? Ja, das habe ich letztendlich ja auch schon mehrfach erwähnt. Ich wünsche mir einfach, dass möglichst viele Menschen ihre Herzen öffnen, nicht nur den Hühnern gegenüber, sondern eigentlich allen Tieren. Und dass wir vielleicht auch mal über den Begriff Nutztiere nachdenken, dass wir vielleicht dieses Nutz einfach mal einklammern und einfach mal sagen, hey, das sind alles Tiere, die alle irgendwie Schmerzen fühlen und die eigentlich auch alle das wollen, was wir wollen, nämlich leben. Mhm. Und wie gesagt, ne, ich kann keinem vorschreiben, wie er zu leben und was er zu essen hat. Das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle betonen. Aber vielleicht einfach mal so ein bisschen darüber nachdenken, das fände ich schon ganz schön, wenn wir da einfach ein bisschen friedvoller miteinander umgehen könnten.
Ja, da schließe ich mich an. Vielen Dank, Ulrike. Sehr tolles Projekt, total unterstützenswert. Und vielen Dank, dass du von dir hier auch erzählt hast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und vielen herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zu Ulrike Kohl und zum Backstage-Podcast in den Shownotes dieser Folge. Hinterlasst gerne euer Feedback auf dem Blog oder bei Instagram. Und wenn ihr euch und eure Kunst gerne mal im Backstage-Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Ich hoffe, dort, wo ihr seid, ist es friedlich und frühlingshaft, also geht ein bisschen raus in die Sonne und gönnt euch was Gutes. Bis bald. Tschüss.